Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regional, diagonal. Woche quer durch die Schweiz.
Am Mikrofon Karin Kobler. Und das sind unsere Themen. Antike Schätze, was mit uralten Steinen in der Schweiz passiert. Stimmpflicht, was die Schaffhauser darunter verstehen. Und Maroni-Böhm, wie die Misoxer ihre Kastanienselfen wieder aufforstet. Der Fall vom Walliser Polizeichef zeigt, ein Stein kann viel wertvoller sein, wie man denkt, und sogar zu einer Verhaftung führen. Dabei wird bei einer archäologischen Grabung lang nicht alles so kostbar behandelt und aufbewahrt. Viel Stein und Mauern werden einfach entsorgt. Wieso verkauft man die eigentlich nicht an Private, die eine 2000 Jahre alte Römermauer im Garten wollen? Alex Moser hat im Aargau nachgefragt.
Archäologische Grabungen gibt es im Aargau verschiedene. Vorsichtig werden die Überreste aus der Römerzeit freigeleitet und da findet man immer wieder spannende Gegenstände. Kleine Schätze oder Bauwerke wie eine römische Wasserleitung, ein Ofen oder Überreste von Häusern. Dabei gibt es auch weniger Wichtiges, z.B. Mauern, wobei die Aargauer Kantonsarchäologin Elisabeth Bleuer hier nicht ganz einverstanden ist.
Also erstens sind die Mauern natürlich nicht unwichtig, sondern genau gleich wichtig wie alle anderen archäologischen Objekte. Und grundsätzlich ist es so, man entscheidet, ob man so etwas erhalten für die Nachwelt. Dafür gibt es Kriterien und sonst tun wir das abbauen, weil wir eigentlich herausfinden wollen, wie genau und was da genau ist gebaut worden.
Die Mauern werden also Stein für Stein weggenommen, um zu schauen, wie man sie gebaut hat. Aber dann landen die meisten auf dem Schutt und werden entsorgt. Dabei könnte man doch ein Geschäft machen. Die mühsam von Römer gemeißelten Steine könnte man doch an Private verkaufen und in Gärten wieder aufbauen.
Also grundsätzlich entspricht das eigentlich nicht unserer Ethik, dass wir archäologische Objekte, die aus dem Boden rauskommen, verkaufen. Also das ist für mich eigentlich undenkbar. Also ich finde das keine gute Idee, um das so zu sagen.
Es gibt aber auch noch andere Aspekte. Die Steine, die der römische Bauarbeiter vor 2000 Jahren gebraucht hat, sind heute häufig nicht mehr gut.
Er hat ja auf dem Steinbruch die Steine geholt und hat die zugeschlagen, hat die Mauer gebaut. Und jetzt ist natürlich die Mauer, wenn sie mal 2000 Jahre war, leidet die im Boden auch. Und das sind jetzt von der Qualität her, würde ich jetzt meinen, jetzt nicht so Steine, die man jetzt einfach so an Tupri wieder verwenden kann.
Weil es relativ schnell anfängt zu bröckeln. Die Kantonsarchäologie im Aargau will also kein Geschäft machen mit ausgegrabenen Steinen. Sie ist froh, dass sie den Wert von Gegenständen wie einer römischen Vase nicht in Franken muss beziffern.
Wertvoll für die Forschung ist ein einzelnes Scherbe. Ein Laie, der hat Freude, wenn er ein ganzes Gefäß hat. Darum tut man ja in den Museen die auch in der Regel wirklich die ganzen zeigen, dass er eine Vorstellung hat, wie so etwas ausgesehen hat. Aber jetzt da mit Wert zu argumentieren, finde ich etwas schwierig, weil es kommt darauf ab, für wen. Also für die Forschung und fürs Wissen. Und das Wissen kommt ja dann letztlich auch am Laien wieder zu gut.
Und vor allem auch der Allgemeinheit. Geld machen mit Archäologie ist darum der falsche Weg. Aber trotzdem, einfach etwas mitnehmen von einer archäologischen Grabungsstätte ist auch verboten. Man muss es abgeben. Das steht sogar im Zivilgesetzbuch.
Und zwar im Artikel 723 mit dem schönen Übertitel «Schatz». 26 Kantone, 6 davon Halbkantone, so lernt man es in der Schule, da ist die Schweiz. Jetzt kommt aber Bewegung in die Sache, die beiden Basel sollen fusionieren, die Initiative dazu ist lanciert. Warum geht jetzt, das wollte ich von unserer Basel-Korrespondentin, Marlene Sandre, wissen.
Also wenn man zurückschaut, dann ist die Idee von der Wiedervereinigung von den beiden Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land ist seit der Kantonstrennung immer wieder auf den Tisch gekommen. Und seit der letzten Abstimmung sind jetzt aber 40 Jahre vergangen und die Initianten die finden, dass die heutige Generation jetzt auch mal über die Volksseele abstimmen können. Aber das Thema Fusion ausgerechnet jetzt wieder so auf dem Tisch ist, hängt auch damit zusammen, dass es im Kanton Basel-Land selber in letzter Zeit Streit gegeben hat zwischen den stadtnahen Gemeinden, die regionaler denken, und den ländlicheren Gemeinden, die mehr von sich denken und irgendwie das Bedürfnis haben, sich mehr abzugrenzen von der Stadt. Also es ist eine Zeit, in der man ein bisschen unzufrieden ist und vielleicht auch ein bisschen mehr bereit ist, sich grundsätzliche Fragen zu stellen.
Sie haben es angedeutet, es hat schon zwei Anläufe gegeben für so eine Fusion von den beiden Basel in den 30er Jahren und dann in den 60er Jahren. Beide sind gescheitert. Was ist denn heute anders als damals?
Es gibt zwei ganz entscheidende Unterschiede, also politisch und wirtschaftlich. Erstens arbeiten die beiden Kantone in vielen Bereichen schon ganz eng zusammen, also bei der Universität oder bei den Rheinhäfen. Das ist so eine Partnerschaft, die vor 40 Jahren noch nicht so gespielt hat. Und für die Befürworter ist eben die Fusion der nächste logische Schritt zum Zusammenarbeiten. Und wirtschaftlich, da gibt es viele wichtige Konzerne, die heute in beiden Kantonen arbeiten und die müssen sich mit unterschiedlichen Gesetzen umschlagen und darum setzen sich auch die wichtigen Wirtschaftsverbände jetzt für die Fusionsinitiativen ein.
Marlene Sondre, die beiden Basel sind seit 1833 getrennt. Warum denn eigentlich?
In dieser Zeit hat das Land mehr Mitspruch wollen und die Stadt hat das dem Land verwehrt und es ist ein richtiger Krieg daraus geworden und 1833 hat das Land dann gegen die Stadt gewonnen in einer blutigen Schlacht und dann hat die Landregion um Basel einen eigenen Kanton gegründet.
Das Land, das mehr will mitreden, wirken diese Gründe bis heute?
Also der Unabhängigkeitsgedanke, der ist auf dem Land schon noch wichtig. Das haben wir auch in den letzten Wochen gemerkt, so in der Diskussion. Da ist zum Beispiel die Frage aufgekommen, was für ein Kantonshauptort denn der neue Kanton Basel soll haben. Also soll man Liestal als Hauptort aufgeben, soll dann das Zentrum vom neuen Kanton in der Stadt Basel sein. Und da hat sich schon gezeigt, dass das Land selbstbewusst ist und nicht bereit ist, einfach der Stadt Basel beizutreten.
Also einen Krieg wird es nicht mehr geben, aber ich nehme an, Emotionen sind immer noch im Spiel.
Emotionen spielen eine ganz wichtige Rolle in diesem Konflikt.
Ja, dann tun wir zum Schluss doch noch ein bisschen Kaffeesatz lesen, Marlene Sondre. Welche Chance hat denn die Initiative? Was kommt da mal raus?
In der Stadt Basel da dürfte die Fusionsinitiative gute Chancen haben. Das kann man schon sagen. Schon vor 40 Jahren hat das Stimmvolk in der Stadt Ja gesagt. Auf dem Land da ist die Prognose schwieriger. Das Baselbiet wird sicher gespalten sein. Das ist aber noch gar nicht klar, wie es rauskommt, weil der Kanton Basel-Land muss auf jeden Fall auch Ja sagen, genauso wie der Kanton Basel-Stadt, damit es überhaupt zu dieser Fusion kann kommen
kann. Eine Einschätzung von der Marlene Sondre. Jetzt werden also mal Unterschriften gesammelt. Frühestens seit 10 Jahren gibt es dann einen Kanton Basel. Und wir bleiben gerade beim Thema Abstimmen. Es geht um Stimmbeteiligung. Im Kanton Schaffhausen, dort gehen damals mehr als 60% der Leute an die Urne. Das ist viel mehr wie an anderen Orten. Und es liegt sicher auch an der Stimmpflicht, die es nur in Schaffhausen gibt. Eine aktuelle Untersuchung zeigt jetzt aber, die Schaffhauserinnen und Schaffhauser gehen tatsächlich gerne an die Urne. Michael Hindler.
Zwar hat das niemand direkt gefragt, da sollte man gerne abstimmen. Aber die Schaffhauser Staatskanzlei hat für einmal nicht einfach Ja und Nein ausgezählt, sondern verglichen, wer sein Kuvert eingeschickt hat und wer noch selber an die Urne gekommen ist. Und siehe da, zwar ist die briefliche Stimmabgabe auch die Schaffhausen das üblichere, 58% machen das so. Das ist aber immer noch nichts verglichen, zum Beispiel mit dem Stadtkanton Basel, wo etwa 95% brieflich stimmen. Oder anders gesagt, 42%, die immer noch persönlich an die Urne gehen, so viel gibt es neben Schaffhausen nur noch zu Glarus und im Kanton Jura. Dort ist aber die Stimmbeteiligung meistens tiefer, darum gibt es im Verhältnis nie so viele Leute wie Schaffhausen, die am Abstimmungssonntag persönlich an die Urne gehen. Und es ist nicht einfach die Stimmpflicht, die die Schaffhauserinnen zu Musterdemokraten macht, es sind nicht die 3 Franken Buße oder Gebühr, die eine Abstimmungsabstinenz kostet. Wenn das Abstimmen nämlich reine Pflicht oder sogar Zwang wäre, könnte man sein Stimmkuvert mit wenig Aufwand ja einfach leer in den nächsten Briefkasten rühren. Nein, man nimmt sich Zeit und geht immer noch persönlich an die Urne. Schaffhausen geht man gehen stimmen.
Sie hören Radio DRS regional diagonal mit den wichtigen Themen aus den Regionen. Wir gehen ins bündnerische Misox. Kastanie, die ist früher in den armen Südtälern der Alpen ein Hauptnahrungsmittel gewesen. Überall hat es die lichten Baumbestände gegeben, mit Gräs zwischen ihnen, die sogenannten Kastaniensälfen. Dann sind die aber immer mehr und mehr verwildert und Kastanienbäume sind abgestorben. Seit dem 97 werden die Kastaniensälfen aber wieder gepflegt. Der Aufwand ist riesig, der Ertrag noch klein. Aus Swatza, der Hans-Peter Gschwend.
Die Sonne brennt auf dem Südhang ob Swatza am zweitobersten Dorf in Misox, knapp 700 Meter über dem Meer. Zikaden sirren in den Baumkronen der Kastanienbäume, der bis 700 Jahre alt, die grössten haben 7 Meter Stammumfang. 26 sättige Riesen gibt es da, die grösste Dichte in der ganzen Schweiz. Eine prächtige Ringonatter verkleucht sich in einen Steinhaufen. Der Luca Plotza, Kantonsförster in Misox, zeigt Opsitz zu den Felsbändern der rechten Talflanke. Bis vor 150 Jahren war hier alles Wiesen- und terrassiertes Ackerland und Kastanienselven bis auf 1000 Meter über Meer.
Per 100 Jahre all'anno, un piatto principale era Vase di Castagne.
Während 100 Tage im Jahr ist für die Bevölkerung vom damals armen Südalpental die Kastanie Grundlage von mindestens einer Hauptmahlzeit gewesen. Es gibt ganze Kastanienkochbücher und es gibt eine ganze Kastanienkultur.
Tutto terrazzato, tutto terrazzato, Mann.
Was irgend möglich ist, hat man den Hang mit Trockenmauern terrassiert, alles in Handarbeit. Auf den Äckerli zwischen den Kastanienbäumen hat man Getreide, Flachs und Herdöpfel gepflanzt und im Unterschied zu den Kastanienselben in den Talböden nicht das Fehloweiden, sondern gemäht und geheuert. Mit zunehmendem Wohlstand hat man das Land vergandet und verwaldet. Wo wir jetzt im Halbschatten von einem Baumriss stehen, war vor einem Dutzend Jahren alles Wald. Rottannen, Birken, Linden, Eschen, Eichen und so weiter.
Du hast un castagno, un albero da frutto, sotto copertura, dopo due, tre decenni, il più tardi, muore.
Der Schatten von diesen kräftigen Bäumen bedeutet das Todesurteil für die Kastanien. Sie haben zu wenig Licht und es sind nicht eigentlich einheimische Bäume, anfällig für Krankheiten. Die meisten wären heute tot, wenn man nicht ab 1997 hat mit der Rettungsaktion angefangen.
Si deve tagliare tutte quelle piante che sono cresciute nel frattempo.
Das heisst, erklärte Thomas Tschur, Mitarbeiter vom Luca Plozza, man hat all die neu gewachsenen Waldbäume müssen bodeneben abschneiden, damit Kastanienbäume wieder Licht, Luft und Nahrung gefunden haben. Der Boden total säubern und Magerwiesen ansäen. Wenn möglich, nach der Methode der Vorfahren, das heisst, besonders gesunde Bergmatten mähen und das Heu mit den Samen auf dem gerodeten Gelände auslegen. Eine Riesenarbeit und eine teure Sache.
Per fare una selva così costa un metro quadrato come un metro quadrato di autostrada.
Ein Quadratmeter erneuerte Kastanienselve kostet gleich viel wie ein Quadratmeter Autobahn. Im Jahr kostet das alles 5 Millionen Franken für die verschiedenen Projekte im Tal. Aufgebracht zu 70% vom Bund und Kanton, 15% von der Stiftung Landschaftsschutz, der Rest von Gemeinden und Privaten. Und was erreicht man mit dem? Erstens die alte Vielfalt der Landschaft. Zweitens kann man wichtiges kulturelles Erbe erhalten. Drittens ist es ein wichtiger Beitrag zur Biodiversität. Im engeren Sinn rentabel ist die ganze Unternehmung allerdings nie. Aber es gibt gute Aussichten, dass in ein paar Jahren ein Kastanienkuchen nach einheimischem Rezept auf den Markt kommt. Der Produzent im Tal hat es bereits erfolgreich ausprobiert. Es fehlen nur noch genug Kastanien.
Kastanien, eine Marktlücke in der Südschweiz. Eine andere Marktlücke hat ein Werbeunternehmen aus Zürich entdeckt. Die bettenden Fischerinnen und Fischer auf der Prozession. Manches Jahrhundert lang haben die Fischer Gott angerufen, der Gletscher obendran soll doch nicht noch grösser werden. Der Wunsch ist allerdings wegen dem Klimawandel nicht mehr ganz zeitgemäss. Darum haben die Oberwalliser an ihrer Prozession diese Woche zuerst mal dafür gebeten, dass der Gletscher wieder wächst. Vernah hat das ganze Land dank ebenfalls sehr zeitgemässer Kommunikation. Toni Koller.
Wo die Prozession am frühen Dienstagmorgen durch Fiesch gezogen ist, für im Gebet gegen Gletscherschwund anzutreten, da sind auch Kamera und Mikrofon von den Medien heute Nacht dabei gewesen.
Ich grüße es, du Maria, wohl der Gnade, der Herr ist mit dir. Und geben dir die Frucht deines Leibes, Jesus.
Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Ja, die Prozession, früher hat man es gemacht, weil der Rolletsch-Gletscher ziemlich rausgekommen und vom Marilensee das Wasser ist übergegangen. Und heute, weil die Gletscher immer mehr zurückgehen, beten wir eigentlich für das Gegenteil.
Du Maria, wohl der Gnade, der
Herr. Zu der Umkehrung vom Fischergelübde hat der Papst persönlich sein Einverständnis gegeben, dass ihm jetzt mit in einer höchst sakralen Angelegenheit. Aber die Einladung für Massenmedien ist nicht etwa von der katholischen Kirche gekommen, sondern von den Touristikern am Ort, die die Aufgabe ihrerseits einer bekannten PR-Agentur übertragen haben. Wir kennen die neue Walliser Gletscherfürbitte, also dank einem Zürcher Werbeprofi. Da zeigt sich mal wieder, es gibt fast nichts, was sich nicht touristisch ließe vermarkten und es gibt nicht viel, was der Kommunikationsbranche noch heilig ist.
Der Toni Koller. Auch wir nehmen Sie wieder ins Gebet. Heute in einer Woche Regional Diagonal. Redaktion heute Roman Portmann. Mein Name Karin Kobler.
Regional Diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.